Stellen wir uns kurz ein Hotel vor. 22.47 Uhr an der Rezeption, lange keine Schlange mehr, weil viele Fragen einfach längst beantwortet sind. Ein Gast will noch per WhatsApp wissen, wie es mit dem Frühstück ist, ein anderer, ob der Hund ins Restaurant darf und eine Familie braucht spontan ein Babybett. Und im Hintergrund, da schreibt eine künstliche Intelligenz höflich, korrekt und in der richtigen Sprache zurück. Klingt bequem, klingt effizient, klingt vielleicht auch ein bisschen unheimlich, denn die Frage ist ja nicht nur, was kann KI inzwischen, sondern auch, was macht sie mit Gastfreundschaft? Mit Gastgebern, mit Menschen, die in Hotels und Restaurants arbeiten, mit kleinen Familienbetrieben. Mit dem Anspruch, dass Hospitality am Ende eben nicht nur ein Prozess ist, ein Business, sondern viel, viel mehr. Und genau darüber sprechen wir heute am Tisch für drei.
Ich freue mich besonders auf diese Folge, weil KI für viele in der Branche noch so ein Thema ist zwischen, boah, ich muss mich da jetzt wirklich dringend drum kümmern und bitte nicht noch ein neues Tool. Aber wenn man ehrlich ist, der Druck ist da, der Fachkräftemangel, Kosten, steigende Erwartungen und immer mehr Kanäle, immer weniger Zeit. Und deshalb wollen wir heute nicht über Zukunftsmusik reden, sondern ganz konkret werden. Was geht heute schon? Was kommt als nächstes? Und wo muss der Mensch unbedingt Mensch bleiben? Unser Gast dafür ist Olga Häuser, Geschäftsführerin von Dialogshift in Berlin, KI-Expertin für Hotellerie, sehr gefragte Speakerin. Und sie beschäftigt sich seit Jahren damit, wie künstliche Intelligenz Hotels im Alltag unterstützen kann. Liebe Olga, ich bin super happy, dass du die Zeit für uns nimmst.
Ja, vielen Dank. Ich bin auch ganz, ich fühle mich tatsächlich sehr geehrt, heute hier mit euch sprechen zu dürfen und freue mich jetzt wirklich sehr auf die nächste Stunde.
Ich glaube, die Ehre ist ganz unsererseits, weil hinter uns in diesem kleinen Besprechungsraum stehen irgendwie 4, 5 große Preise, IHA Award und so weiter und so fort, alles quasi neben der Kaffeemaschine aufgereiht. Und das zeigt einfach, dass du wirklich eine so der absoluten First Mover in dieser Branche bist und deswegen, glaube ich, uns auch ganz, ganz viele Fragen heute beantworten kannst. Wir haben jeweils genug dabei. Aber bevor wir das machen, kommt hier noch schnell die Werbung. Pizza. Neapolitanischer Art ist die Stärke von Gia Pizza. Ob Teiglinge, vorgebackene Böden, bereits belegt mit Tomatensauce oder die fertig belegte Pizza, jeder wird hier fündig. Die Vielfalt ist eine der Stärken von Gia Pizza. Dazu kommt die einzigartige Qualität. Klassisch, wie die neapolitanischen Pizzabäcker in Neapel arbeiten, arbeitet auch Gia Pizza. Das bedeutet, der Teig wird über 48 Stunden gerührt und jede Pizza wird zu 100% per Hand geformt, danach wird sie direkt auf dem Stein gebacken. In die Pizza kommen nur ausgewählte und klassische Zutaten. Es werden keine Stabilisatoren und kein Zucker zugeführt. Der Teig, die Soße und der Käse haben eine weiße Weste. Die Pizza, neapolitanischer Art, die Pizza alla Napoli, als Pizza Pomodoro, Margherita oder Pizza Bianca, ist einfach unschlagbar. Die perfekte Basis im Bereich Pizza. Was haltet ihr beispielsweise von einer Pizza Bianca Quattro Formaggi? Belegt sie euch mit der Basis Pizza Bianca Napoli, Gorgonzola, Parmigiano Reggiano und einer würzigen Scamorza? Zusätzlich etwas Knoblauch obendrauf. Einfach perfekt. Weiterhin wünscht die Familie Giannini allen Buon Appetito. Olga, bevor wir jetzt in diese große KI-Debatte einsteigen, was sollte man über dich wissen, wenn man dich noch nicht kennt?
Ich glaube, man sollte wissen, dass Dialogshift jetzt nicht eins dieser Startups ist, das auf den AI-Hype aufgesprungen ist vor 2, 3 Jahren, sondern uns gibt es tatsächlich schon relativ lange. Also dafür, dass wir KI machen, gibt es uns relativ lange. Und zwar seit 2019 schon. Damals gab es kein ChatGPT, es gab kein Generative AI, keine LLMs, Agentic AI. Das Wort gab es noch nicht einmal. Und damals haben wir schon angefangen, KI-Anwendungen für Hotels anzubieten. Damals noch sozusagen mit alter KI. Wir haben selber die Modelle eintrainiert. Ich saß am Schreibtisch und habe mir 50 Varianten von Fragen überlegt, wie man nach einer Frühstücks- oder wie man nach den Frühstückszeiten fragen könnte. Das war damals alte KI, weil das musste man vorgeben, die verschiedenen Arten von Fragen, Varianten und die Antwort dazu. Ja, und so haben wir angefangen mit einem Chatbot für Hotelgäste, damit sie ihre Fragen stellen können, eben die Frage nach dem Hund, nach dem Beistellbett oder nach dem Parkplatz. Und inzwischen sind wir natürlich auch mit der Technologie wahnsinnig gewachsen und bieten eine All-in-One-Hotel-KI an, die eben nicht nur ein Chat ist, sondern wirklich die gesamte Gästekommunikation mit einer KI, mit einer Wissensdatenbank automatisiert, auch im Voice-Bereich, also zum Beispiel für die Telefonie. Und wir sind tatsächlich inzwischen auch Marktführer im deutschsprachigen Raum mit fast 1500 Hotels und in Europa auch Produktführer mit unserem Produkt.
Sehr spannend. wie sich das entwickelt hat. Also ich kann mir das kaum vorstellen, dass man da wirklich sitzt und das alles eintickert. Wie bist du denn bei dem Thema KI überhaupt gelandet?
Als Hotelgast tatsächlich. Ich habe weder Informatik studiert noch sonst was. Ich habe nicht so einen ganz geradlinigen Lebenslauf. Ich komme nämlich aus der Politik. Ich habe Politikwissenschaften studiert und habe damals meine Karriere im Deutschen Bundestag als Referentin begonnen und habe beispielsweise Bundestagsreden geschrieben, Briefings für Panel-Diskussionen und Interviews vorbereitet. Und bin damals aber viel schon unterwegs gewesen und viel gereist. Und ich habe ja die Firma mit meinem Mann zusammen gegründet. Und wir waren im Urlaub mit unseren Kindern und hatten tatsächlich die Herausforderung, dass wir in einem sehr großen Ferienresort waren, wo gefühlt die ganze Zeit alles Mögliche um uns herum passiert ist. Also von Kinderbetreuung, Sport, Spa, verschiedene Restaurants und so weiter. Und wir hatten die ganze Zeit FOMO und dachten so, boah, wir kriegen gar nicht richtig mit, was wir eigentlich machen können. Und es gibt irgendwie keine Möglichkeit, einfach mal zu fragen. Sowas wie, hey, wann ist eigentlich die nächste Pilatesstunde? Und das war dann die Ursprungsidee von Dialogshift, von der Firma. Und ich habe tatsächlich meinen sehr guten Job in der Politik an den Nagel gehängt, um ein KI-Unternehmen zu gründen.
Also wirklich purer Zufall, dass es ausgerechnet Hotellerie geworden ist. Hättest du dir ein neues Auto abholen wollen, wäre es vielleicht die Autobranche geworden.
Eventuell.
Wir säßen dann jetzt in Wolfsburg wahrscheinlich, ja. Und vielleicht ginge es dann VW nicht ganz so schlecht. Wer weiß. Ja. Aber also gut, man kann immer nur eine Branche retten zurzeit. Und dann ist es in dem Fall halt mal die Hotellerie.
Das wäre ein Glück.
Wenn du heute noch mit jemandem reden würdest, der mit KI noch gar nicht so viel zu tun hat und würdest in zwei Sätzen erklären, was du mit Dialogshift wirklich alles machst, was würdest du ihm sagen?
Ja, das ist im Grunde wie ein digitaler Mitarbeiter, der die Gästekommunikation übernimmt, der über 100 Sprachen spricht, der ans Telefon gehen kann, aber auch im Chat sofort antworten kann, der E-Mails schreiben kann.
Rezeption 2.0 sozusagen.
Ja.
Okay.
Du sprichst ja viel mit Hotels, Hotelgruppen, Familienbetrieben, allen möglichen aus der Branche. Und was ist die am meisten gestellte Frage an dich?
Funktioniert das wirklich?
Und? Tut's
ja,
das?
Ich glaube tatsächlich, das ist tatsächlich so ein, schon fast eigentlich so ein bisschen Problem, finde ich, was wir gerade haben, weil auf der einen Seite erleben wir so einen Hype. Ne? Also wir lesen ja seit 2-3 Jahren nonstop über KI, hören von KI. Man hat irgendwie wahnsinnige Vorstellungen, was das alles kann. Dann gibt's Hörensagen, dann erzählen Freunde, wow, ich habe gehört, ganz viele Unternehmen, die haben schon ihre gesamten Prozesse mit KI automatisiert. Und ihr so? Das schafft einfach so ein Umfeld von Unsicherheit und auch eine Erwartungshaltung, die man vielleicht noch nachjustieren muss, weil man irgendwie zwischen diesem Hype und der Realität sich irgendwo einfinden muss. Und das ist eine ganz große Herausforderung, gerade auch in der Hotellerie, weil Hoteliers ja natürlich keine Zeit haben, sich damit zu befassen. Sie können ja da nicht recherchieren und sich auseinandersetzen damit, sondern sie müssen natürlich so ein bisschen sich auf die Expertise auch anderer verlassen. Und deswegen ist tatsächlich die häufige Frage, okay, Frau Häuser, funktioniert das denn wirklich? Oder sind das wieder diese Heilsversprechen von Anbietern, die dann am Ende doch gar nicht erfüllt werden? Mhm. Kennen wir ja schon, ne? Wir schon aus dem Softwarebereich, genau. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, die, glaube ich, auch nicht nur die Hotellerie hat, sondern ganz viele Branchen, weil da passiert gerade was Großes. Also wir erleben gerade einen wahnsinnigen technologischen Umbruch. Viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind selbstverständlich verunsichert, auf der anderen Seite vielleicht sehr erfreut, weil es gibt ja auch viele Potenziale, viele Opportunities. Aber in diesem Spannungsfeld von KI ist Magic, ich kann alles, was ich mir vorstelle, kann jetzt KI machen. Und der Realität, wie weit ist eigentlich die Technologie heute? Da ist halt einfach Spielraum.
Ja, ich glaube, der Vergleich zur Software ist ganz gut, weil da gibt's ja auch so diese unterschiedlichen Definitionen von fertig. Ne? Also ja. Ist fertig, läuft wirklich, funktioniert, sind ja drei völlig unterschiedliche Geschichten, wenn man mit Softwareleuten einmal redet. Aber wie erlebst du die Stimmung? Ist es wirklich immer noch so, ist es Neugierde, ist es Skepsis, ist es vielleicht aber auch schon teilweise so eine Art Euphorie und lässt sich das so ein bisschen unterscheiden, dass du sagst, okay, wenn so jemand anruft, dann weiß ich schon, was mich erwartet? Oder kann man das gar nicht sagen, weil es total unterschiedlich ist?
Das ist tatsächlich alles. Alles ist dabei. Was für uns wichtig ist, auch einfach im Verkauf, weil du gerade sagst, was ist, wenn jemand anruft, dass wir wirklich auch die Hoteliers beraten. Also, dass wir nicht einfach sagen, oh, guck mal, hier ist unser tolles Produkt, kauf. Sondern dass wir natürlich erstmal uns ganz genau den Betrieb anschauen. Was ist für ein Tech-Stack da schon vorhanden? Wo kann man AI-Agents da gut integrieren, zum Beispiel für Buchungen und so weiter. Dann fragen wir natürlich, okay, wie macht ihr das mit dem Telefon? Klingelt das die ganze Zeit durch und ihr habt niemanden oder zu wenig Leute, die drangehen, oder klingelt es eh nur dreimal am Tag, dann ist eh kein Problem. Ja, also diese Probleme muss man erstmal natürlich analysieren und erfassen, weil KI, das ist ja kein Selbstzweck, sondern überhaupt, nicht nur KI, Technologie ist ja dafür da, um Probleme zu lösen, um Herausforderungen zu lösen, die man betriebswirtschaftlich hat, in Prozessen oder was auch immer. Und deswegen muss man vom Problem her denken. Und ich glaube, auch Hoteliers sollten an der einen oder anderen Stelle mehr vom Problem her denken und nicht vom, oh, that's magic. Lass mal sehen, was diese Magie für mich tun kann. Weil dann hat man auch, oder dann hat man die Chance, wirklich KI auch gut und sinnvoll zu implementieren, weil man dann seine Prozesse kennt, weil man seine Probleme kennt und dann auch genau sagen kann, hier, das ist mein Problem, wie kann ich das mit KI lösen? Und dann kann man natürlich eben auch eine gute Anwendung finden.
Und wenn du jetzt sagst, vom Problem her denken, was lernt man über die Hotellerie, wenn man sich jahrelang mit den Fragen beschäftigt, die Gäste vielleicht wirklich stellen? Dann noch eine Frage hinterhergeschoben. Ich bin ja auch viel unterwegs, klar, mit dem Podcast oder ansonsten auf der Chefskulinar. Immer wieder komme ich in ein Hotel, habe vorher online gebucht und kriege dann irgendwie meine Daten ausgedruckt, um sie zu unterschreiben und noch irgendwelche Sachen zu ergänzen. Wo ich jedes Mal denke, Freunde, warum eigentlich? Ja, also das verstehe ich nicht, warum wir da immer wieder an solche Brüche kommen, wo es nicht weitergeht. Also würdet ihr mir da auch helfen können mit Dialogshift, oder sagt ihr, nee, also ohne Ausdruck geht's auch bei uns nicht?
Nee, bei uns muss man nichts ausdrucken, Gott sei Dank. Nee, aber jetzt kurz mal zu deiner ersten Frage, was lernt man über Hotels? Interessanterweise habe ich gelernt, dass gerade der Kommunikationsbereich tatsächlich überall gleich ist. Egal, ob es ein Budget-Hotel ist mit keinem bis wenig Mitarbeiter, ob es ein Service-Apartment ist und ob es ein 5-Sterne-Wellness-Haus im Alpenraum ist. Die Herausforderung in der Gästekommunikation ist mehr oder weniger immer gleich. Ne? Die Gäste wollen schnelle Antworten, ne? Also die Erwartungshaltung der Gäste, die Nutzeradaption verändert sich natürlich auch mit KI. Alles muss schnell sein, bequem sein. Ich will einfach nur kurz meine Frage stellen und sofort die Antwort bekommen. Ich will 24/7 Erreichbarkeit, ich will in meiner Sprache sprechen können und, und. Und die Gäste haben einfach immer die gleichen Fragen. Entlang der ganzen Gastreise, am Anfang fragen sie zur Buchung, was ist der Unterschied zwischen dem Zimmer und dem Zimmer. Dann fragen sie Sachen zur Anreise. Dann, wenn sie da sind, wollen sie natürlich was erleben. Ne? Wo kann ich gut Pizza essen gehen? Wie weit ist es zur Bergbahn? Wo kann ich denn meine Tennisstunde buchen und so weiter und so fort. Und danach haben sie vielleicht auch irgendwie noch die eine oder andere Frage. Keine Ahnung, Brille vergessen, I don't know. Und das ist wirklich eigentlich mehr oder weniger immer gleich. Und diese Herausforderung, das finde ich auch interessant, haben eigentlich fast alle Hotels. Weil einfach Personalkosten sind hoch schnell antworten. Also Kommunikation ist ja eigentlich per se erstmal ein manueller Prozess lange gewesen, den man jetzt automatisieren kann, digitalisieren kann mit KI. Und die Herausforderung haben sie fast alle. Mhm.
Und es ist ja auch, glaube ich, so, weißt du, ich meine, Daniel und ich, wir sind ja sehr geduldige Menschen. Ja, so kannst uns hier natürlich eine Frage 9-mal stellen. Wir würden immer noch genauso freundlich antworten wie beim ersten Mal. Ja, natürlich nicht, aber die KI macht das im Zweifel. Ja, die hat gar kein Problem damit, jemandem zum 13. Mal zu erklären, dass wenn er ins Badezimmer geht, dass er das Licht anmachen muss und der Schalter halt links ist. Ja, oder was auch immer. Aber Dialogshift macht diese ganzen Dinge auch nicht nur per E-Mail, sondern auch mit einer Sprachlösung. Ich kann mit euch reden, glaube ich, nicht wahr?
Ja.
Und ist das dann deine Stimme auch? Oder ist die wirklich jetzt dann, weil du hast davon gehört, ihr habt das am Anfang alles so eingetickert? Also spreche ich eigentlich mit Olga, wenn ich mit Dialogshift rede?
Nee. Nee, es gibt verschiedene Stimmen, die wir quasi so vorkuratiert haben. Wir nutzen da natürlich Stimmmodelle, die es schon gibt. Na, also Stimmmodelle überhaupt, AI-Modelle sind Das ist Basistechnologie, das entwickelt keiner selber. Aber das ist, also Stichwort Voice Cloning, es ist in der Tat möglich, auch Stimmen zu klonen. Und das wünschen sich tatsächlich Hoteliers.
Das kann ich verstehen. Leg mal den Frau Althoff an und hörst Frank Achenbach.
Genau. Ja,
oder du rufst halt im alten Hotel an und dann spricht einer bayerisch.
Ja, das finde ich schlecht.
Ja.
Ja.
Genau, weil das gibt natürlich einfach noch mal so eine persönliche Note und etwas ganz Individuelles. Und das wollen Hotels ja zu Recht auch sein. Viele wollen individuell sein, unverwechselbar im Gedächtnis bleiben.
Aber das könntet ihr dann auch. Also ich wüsste jetzt schon, ja, Hotel Rübezahl, die Freunde aus dem Allgäu, Alexander Turm, wenn er seine Stimme nutzen könnte, das wäre irre. Ja, also dann wäre der sofort dabei, weiß ich jetzt schon. Grüße gehen raus. Also Voice Cloning geht auch.
Ja.
So, okay. Und ich meine, dann haben wir jetzt so ein bisschen natürlich auch über Dialogschiff gesprochen. Das ist schon mal, glaube ich, ganz cool. Aber dennoch würde ich ja gerne so ein bisschen noch mal drüber hinausgehen, über eben das Thema Rezeption, über das Thema Gästekommunikation, weil du ja auch jemand bist, der so ein bisschen den Überblick hat in dieser ganzen Branche. Und natürlich wissen wir, dass ChatGPT heute Standard ist, dass man sich lustige Bilder machen lassen kann, ein paar Marketingideen und so weiter und so fort. Aber lass uns mal wirklich praktisch gehen. Was geht mit KI realistischerweise jetzt schon? Oder sollte vielleicht sogar, was sollte schon Standard sein in Hotels, um wirklich auch so ein bisschen, mithalten zu können mit all den anderen? Also wie weit sollte man sein als so ein ganz normaler Familienbetrieb?
Also die Kernkompetenz von KI war schon immer Muster in großen Datenmengen erkennen und eben das Optimum sehen. Da, wo wir Menschen ein Bauchgefühl haben, da erkennt KI wirklich das Optimum. Also sprich Zimmerpreise, Auslastung, Preiskalkulation. Und das ist etwas, was KI schon lange, also schon vor ChatGPT und so weiter, einfach richtig gut kann. Jetzt gibt es auch weitere Anwendungen, wie zum Beispiel Personalplanung, gerade in der Gastronomie, eine super Anwendung, die jetzt so seit 2 Jahren auch immer besser und auch verbreiteter ist. Ich speise quasi ganz viele Daten ein, also historische Daten, Auslastung im Restaurant, Events, Präferenzen der Mitarbeiter, Wetter und, ne, alle möglichen Daten und Faktoren kommen da rein und dann macht eine KI den perfekten Personalplan. Den perfekten Schichtplan. Oder natürlich auch nicht nur für die Gastro, überhaupt fürs gesamte Hotel, also sprich mit Zimmer, also Room Cleaning und so weiter und so fort. Und das ist etwas, was KI heute schon einfach richtig, richtig gut machen kann. Und viele Hoteliers haben aber noch so ein bisschen die Zurückhaltung, weil sie die Kontrolle nicht abgeben wollen. Das fühlt sich natürlich, und das verstehe ich auch, das fühlt sich irgendwie auch komisch an, weil viele sagen, das habe ich doch voll im Griff. Ich habe voll das gute Bauchgefühl. Ich mache das doch schon seit 10 Jahren. Ich weiß genau, wie ich meinen Schichtplan schreibe oder ne, wie ich das alles plane oder wie meine Zimmerrate zu sein hat. Und ich glaube, da können viele wahrscheinlich ja einfach mutiger sein und einfach mal mit Lösungen arbeiten, wo sie einfach nicht mehr sich aufs Bauchgefühl verlassen, sondern wirklich auf Daten verlassen können. Also das ist etwas, was heute schon definitiv richtig gut geht. Auch jetzt, wenn wir in den Bereich Gastronomie gehen, das ist jetzt etwas, was ja noch ein bisschen, also sich noch natürlich weiterentwickelt, aber Procurement, also die ganze Warenwirtschaft, ja. Wie viel Schweinefleisch habe ich noch? Wie viel brauche ich aber für nächste Woche? Und. Auch das ist etwas, da muss nicht jemand dastehen, in den Lagerraum gehen, dann so auf dem Papier aufschreiben, wie viel ist noch da und dann gegebenenfalls sogar telefonisch dann so eine Bestellung machen. Das ist eigentlich total Quatsch. Also gerade für große Betriebe, da geht so viel Zeit drauf. Das kann man inzwischen richtig gut an eine Software abgeben, teilweise auch mit KI. Oder ein anderes richtig cooles Beispiel, auch wieder aus der Gastronomie, ist Abfallwirtschaft. Also eine KI, die quasi erkennt über Computer Vision und Gewicht, ne, so die Kombination, erkennt, wie viel eigentlich weggeschmissen wurde nach dem Frühstück.
Ja, zu Thema Restmanagement, ja.
Genau, und dann optimiert, wie viel Eier ich eigentlich jeden Morgen da aufs Buffet legen sollte oder wie viel Wurst und so weiter und so fort. Das sind so No-Brainer. Ja. Und die haben wirtschaftlich so einen Impact. Auch alle Hoteliers, mit denen ich spreche, das einsetzen, sagen, mein Gott, mein Gott, warum habe ich das? Warum gab es das nicht schon früher? Es ist der Hammer. Also das sind alles Beispiele, wo das einfach richtig gut geht. Ein anderes Beispiel, auch so ein bisschen No-Brainer, wenn man viele Teppichböden hat im Hotel. Staubsaugerroboter. Warum soll dann jeden Tag jemand da drüber laufen und saugen, viele Stunden? Ja. Lass doch den Staubsaugerroboter seine Wege fahren. Also auch das ist auch eigentlich ein totaler No-Brainer. Dann das andere ist, kennt man auch aus der Gastronomie, sind eben diese Service-Roboter, die den Kellnern Wege abnehmen, kennen ja schon alle, bräuchte sich beschreiben. Aber auch das ist, KI ist ein Teil der Robotik und ich kenne viele Restaurants, also gerade große, die sagen, boah, Gott sei Dank, meine armen Kellner müssen nicht mehr diese schweren Teller tragen, irgendwie jedes Mal 30 Meter in die Küche und zurück und so weiter. Das sind einfach wirklich gute Anwendungen, die ganz konkrete Probleme, ganz konkrete Prozesse optimieren und die eben heute schon möglich sind. Und das Coole ist, das entwickelt sich ja alles weiter. Und das ist ja das Schöne an KI. KI ist ja nicht irgendwie eine Software, die ich dann so 5 Jahre einsetze und dann hoffe, dass es vielleicht irgendwie ein Upgrade mal gibt oder so, sondern KI entwickelt sich mit so einer rasanten Geschwindigkeit, dass sich die ganzen Tools ja oder die ganzen Anwendungen mitentwickeln. Also nehmen wir zum Beispiel, dass die Anwendung Voice AI fürs Telefon, ja. Wenn ich so eine Voice AI am Telefon einsetze, dann habe ich jetzt nicht gleich eine Automatisierungsquote von 100%, ja, dass die dann jeden einzelnen Anruf mir abnehmen kann und alle Gäste sind super happy, dass die jetzt mit der KI sprechen können und so weiter und so fort. Nein, natürlich nicht. Vielleicht automatisiert man 60-70% der Telefonate, 1-2 Gäste, ein paar sind irgendwie vielleicht unzufrieden, weil sie sagen, oh Mann, ich will aber gar nicht mit der KI reden, lieber würde ich mit euch reden, aber gut, wenn halt ne, gerade keiner da ist oder kann, dann ist es halt so. Aber die Sache ist, wir haben gerade in dem Bereich eine wachsende Nutzeradaption. Das heißt, immer mehr Gäste sind bereit, mit einer Phone AI zu reden. Und wir sehen das übrigens richtig krass in unseren Zahlen. Weil unsere Phone AI hat schon fast 1 Million Telefonate abgewickelt für über 600 Hotels. Und wir haben ja ganz viele, ne, messen ganz viele KPIs. Und wir haben eine Zahl, und zwar ist es die Conversion von Anruf zu Gespräch. Das heißt, es sind die Leute, die nicht auflegen oder eben die andere sind, die auflegen, die sagen, oh, KI, nee, puff, aufgelegt, will ich nicht. Hat man übrigens beim Anrufbeantworter auch, ne? Nicht nur bei KI, muss ich kurz sagen, weil es halt durch den Bruch ist. Ja. Und diese Zahl, also die Conversion von, mich begrüßt gerade eine KI und okay, ich lasse mich drauf ein, ich rede mal mit der, die steigt von Monat zu Monat und zwar deutlich. Und das finde ich so krass, weil man an dieser Zahl einfach diese Nutzeradaption ablesen kann. Weil da rufen ja alle möglichen Leute an, ja. Und ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal beim Arzt angerufen?
Du sprichst mit 2 Männern. Daniel, warst du schon mal beim Arzt?
Noch nie in meinem ganzen Leben.
Wir rufen da nicht an.
Also wenn ihr anrufen würdet.
Das macht die Frau.
Ja, ist so. Also das ist quasi auch wie AI, nur quasi FI. Ja, also das ist dann die Intelligenz der Frau. Female Intelligence. Tut mir leid, also das ist ein falsches Beispiel.
Okay, aber wenn ihr rein theoretisch anrufen würdet, würde wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich eine KI drangehen.
Ach, wie bei der Werkstatt, wenn wir fürs Auto.
Genau.
Ja, das kennen wir.
Und genau das hatte ich nämlich die Tage und musste den Termin absagen. Und bekomme dann einen Anruf von der KI, die das quasi nochmal verifizieren wollte und hat mich super durchgeführt und ich habe mich sehr wohl gefühlt dabei. Es war genau das, was ich
verstanden
war, so dieser, ja, es war so dieser Moment, war so, okay, jetzt eine KI, ja gut, warum nicht, wenn sie jetzt mein Thema bearbeitet und es war hochprofessionell und ich habe mich gut damit gefühlt. Und dann habe ich im Nachgang noch eine automatisierte E-Mail bekommen, dass mein Termin jetzt tatsächlich auch abgesagt wurde und fertig.
Ich glaube, das Problem ist, wir sind ja alle beides so alte, weise Männer hier, Daniel und ich. Ja, und wir sind aufgewachsen mit der Telekom-Service-Hotline.
Ja.
Ja, so. wo wir uns dann so eine Ansage hatten. Und dann haben wir halt einfach mal 4 Stunden Lebenszeit verloren und waren immer noch einen kurzen Moment Geduld. Es ist gleich jemand für Sie da und so. Und irgendwann wirst du nach 4 Stunden halt rausgeschmissen, weil Sie haben jetzt das Ende unserer Servicezeiten erreicht. Bitte versuchen Sie es morgen nochmal. Und wir so, okay, wo ist das nächste Fenster zum Rausspringen? Ja? Also das ist so, da sind wir so ein bisschen gebrannte Kinder vielleicht auch. Aber in der Tat, also es geht viel besser, als man es glaubt. Und wenn du sagst, ihr messt diese Zahl, verrat uns doch mal, wo ist denn jetzt der Prozentsatz? Sind es 10%, die sich einlassen? Sind es schon 30%? Sind es 70%? Wo seid ihr aktuell?
Das sind über 85%.
Über 85%?
Ja.
Ja, da brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren, ob das angenommen wird oder nicht.
Ja,
wisst ihr denn auch, warum es dann nicht angenommen wird? Weil vielleicht ein Problem vorliegt, wo ich sage, das gebe ich einer KI nicht. Also gebe ich denn, vertraue ich alles einer KI an als Anrufender oder sagst du auch selber, okay, das kann die KI vielleicht nicht, wenn es um sensible Daten geht oder um sehr spezifische Anfragen. Also wo bleiben denn die restlichen 15%?
Ja, genau, das kommt auf die Art der Anfrage an. Also da gibt es auch Untersuchungen dazu, so Meta-Untersuchungen. Wann empfinden Kunden KI als hilfreich und wann nicht? Und ja, können wir uns schon denken, immer wenn es halt das spezielle Anliegen ist, ein individueller Wunsch oder ein Problem, dann wollen die Kunden nicht mit KI sprechen, sondern natürlich mit einem Menschen. Mhm. Und das ist eben genau dieser Gap, weil KI kann natürlich nicht alles. Und das muss man sich eben auch bewusst machen, wenn man das einsetzt. Ne? Ich empfehle auch immer ich empfehle immer Hoteliers den hybriden Ansatz. Ich sage mal, hey, Best Practice heute 2026 ist, im Kundenkontakt KI hybrid einzusetzen. Das heißt, lass die KI alles machen, was sie kann. Das sind eben 90, ja, im Textbereich sind wir bei über 95% Vollautomatisierung, im Voice-Bereich sind wir eben drunter. Aber lass sie doch genau das machen, was sie kann. Und sie wird ja auch immer besser, ne? Das ist quasi AI-Mindset. Verlass dich drauf, die Technologie wird immer besser. Und für diese letzten paar Prozent sei dann aber für deine Gäste da. Wenn sie ein Problem haben, sei da. Sei erreichbar, hilf ihnen, nimm dir Zeit, auch das Problem zu lösen, sodass eben keiner genervt ist und sagt, oh, okay, was hat der jetzt schon wieder? Ach Gott. Na, dafür braucht man ja auch Zeit, dafür muss man ja auch als Mitarbeiter den Kopf frei haben. Und das ist eben genau das Ding. Also nicht, das kommen wir wieder zurück zu dieser Erwartungshaltung. Ne? AI ist nicht Magic, aber AI ist extrem hilfreich. Wenn man eben genau weiß, was man für ein Problem hat und was man lösen möchte oder was man verbessern möchte, kann man wahnsinnig viel Zeit gewinnen, Effizienz gewinnen, extrem Kosten einsparen. Also das ist also wirklich heute schon sind die Anwendungen mega, mega gut.
Mhm. Gibt es denn dennoch noch Bereiche auch, wo du sagst, da lieber nicht KI, weil es einfach vielleicht noch zu komplex ist, zu schwierig oder der menschliche Faktor da an dieser Stelle einfach bestehen bleiben soll. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, lieber noch nicht?
Ja, immer. Immer da, wo es Emotion und Empathie erfordert. Da würde ich sagen, also heute zumindest nicht. Es gibt viele, die sagen, KI wird noch besser sein als der Mensch, was Empathie und Emotion angeht. Heute aber noch nicht. Und deswegen ist eben alles, was mit, also Problem, ich würde mal sagen, Problem erfordert Empathie oder auch Emotion. Sowas würde ich auf gar keinen Fall einer KI übergeben. Also wenn es das spezielle Problem ist. Ne? Natürlich kann ich auch im Customer Service so die typischen Probleme automatisieren, dann sind alle voll happy. Aber im Grunde das, wo es halt wirklich den quasi das menschliche Brain, die menschliche Empathie erfordert, das würde ich nicht eine KI auslagern. Und dann gibt's noch etwas, was man vielleicht so sich überlegen könnte als Gastgeber und auch als, also sei es jetzt in der Gastronomie oder auch im Hotel. Und zwar gibt es die sogenannte Peak-End-Rule. Kommt aus der Wirtschaftspsychologie und die besagt, dass wenn wir uns an Erlebnisse erinnern, also zum Beispiel ein Hotelaufenthalt, ein schöner Abend im Restaurant, dann erinnern wir uns nicht an alles und auch nicht an den Durchschnitt, sondern wir erinnern uns an den Peak, also der Höhepunkt, aber auch der Tiefpunkt und das Ende. Und das ist das, was bei den Gästen hängen bleibt. Und das kann ich natürlich, dieses Wissen, kann ich als Hotel total gut einsetzen. Mhm. Weil ich kann sagen, so, wir schaffen jetzt Magic Moments mit unseren Gästen. Und das ist übrigens, weil du vorhin die Althoff-Hotels erwähnt hast, das ist das, was sie genau machen. Weil ich war nämlich letzte Woche bei den Kulturtagen und dort wurde ein neues Gästeversprechen eingeführt oder ein Markenversprechen. Das heißt, zu Hause bei Freunden. Das wird dann unterstützt mit SOPs und so weiter. Und da geht es genau darum, Magic Moments schaffen in der Gästebeziehung, um wirklich den Service sowohl zu heben als auch natürlich erinnerbar zu machen. Also dass die Gäste nach Hause gehen aus dem Schloss Binsberg und noch in 6 Monaten sagen, boah ey, als ich da abgereist bin, boah, das war so eine herzliche, nette Frau und die hat mir so mit dem Taxi geholfen und ach, und dann habe ich noch ein Geschenk bekommen oder keine Ahnung. Und das ist halt aber genau das, was man wirklich auch als Gastgeber designen kann. Aber diese Magic Moments, die kommen wahrscheinlich nicht über die KI, weil KI ist richtig gut, um die Routine, um die Administration zu automatisieren.
Ja. Schafft die Freiräume, um das dann wiederum zu machen.
Ja, ja, genau.
Das heißt, wenn man jetzt mal aus der Perspektive der Geschäftsführung, des Managements denkt, dann ist nicht weniger Kosten der große Hebel oder mehr Umsatz, sondern vor allem bessere Gästezufriedenheit? Oder sind es alle drei Dinge, die bei euch die Treiber sind?
Es kommt so ein bisschen aufs Hotelkonzept tatsächlich an, weil ich würde mal sagen, KI, also jetzt in unserem Bereich für die Gästekommunikation, davon profitieren eigentlich fast alle Hotels. Aber in unterschiedlichen, also ich sage mal auf unterschiedliche Art. Wir haben auf der einen Seite natürlich das Segment, was mit sehr, sehr wenig Mitarbeitern arbeitet. Also auch ein Beispiel, Brera Service Departments haben 11 Apartments, also 11 Properties und haben 40 Mitarbeiter. Geil. Also wenn man so die Personalkosten kurz hochrechnet, nice, mhm. Richtig nice. Aber wie schaffen die das? Nur mit Technologie, selbstverständlich, ne? Ist ja klar. Ganz viel Automatisierung, ganz viel KI im Einsatz und die Mitarbeiter sind wirklich auch so ein bisschen die Orchestratoren. Ne? Die sitzen sozusagen drüber über dem ganzen Tech-Stack. Und dann haben wir auf der anderen Seite aber das Luxussegment. Und da habe ich die Hypothese, dass wir dort in Zukunft sogar noch mehr Mitarbeiter haben werden. Noch mehr Menschen, die mit Gästen zu tun haben. Warum? Weil Gäste in Zukunft, glaube ich, bereit sind, mehr Geld auszugeben für zwischenmenschliche Begegnungen, für die Beziehung, für die Emotion und einfach für dieses Menschliche. Weil je automatisierter unsere Gesellschaft wird, desto weniger haben wir davon und desto höher natürlich ist unser Bedürfnis danach.
Ja, und ich glaube auch, dass sowas wie ein Personal Trainer in einem Gym, in einem Hotel viel, viel stärker ist als irgendein Laufband mit einer Videoeinblendung, wo ich dann quasi durch so eine Art Pixel-Version von Barcelona laufe oder sowas. Mhm. Ja. Und wenn du diese Dinge dann hast, dass du sagst, ey, guck mal, das ist nicht einfach nur, die haben irgendwie nicht nur drei Gewichte und 4 Geräte irgendwie da stehen, sondern die haben einfach einen Personal Trainer, ja. Mhm. Oder die haben jemanden, der mir das Auto dann da unten reinparkt. Ja, also wir kennen alle, es gibt Hoteltiefgaragen, die wirklich Herausforderungen sind, ja. Mhm. Und so. Und das sind ja alles Dinge, wo dann wirklich auch nochmal Menschen gebraucht werden, weil du das nicht übernehmen kannst. Also ich möchte nicht, dass die KI bei meinem Auto probiert, das Einparken zu lernen. Ja, also das wäre mir echt lieber, wenn das jemand tut, der es kann. Ja, so. Und ich glaube, dass das auch was ist, wo dann auch die Grenze von KI ist, weil all diese Dinge, ja, auch dieses ganze Thema Housekeeping. Also ich glaube, viel einfacher ersetzen wir ein mittleres Management durch KI als jemand, der wirklich sehr gut ein Hotelzimmer wieder in Schuss bringen kann und sauber machen kann. Ich glaube, diese Menschen werden viel, viel später erst Probleme bekommen, sondern die bleiben total gesucht. Mhm. Siehst du das auch so?
Mhm, ja, also ich will mal ganz kurz meinen Punkt von vorhin noch beenden, wenn es okay wäre.
Oh, entschuldige, ja.
Weil ich habe nämlich gerade ausgeholt, und zwar diese 2 Segmente. Du hattest gefragt, was kann ich denn eher Kosten sparen oder eher am Service? Und ich glaube, es kommt drauf an, was man will. Und das war eben mein Beispiel. Also ne, die Brera Service Apartments wollen natürlich einfach kosteneffizient sein. Dafür ist KI super. Andere Hotels, 5-Sterne-Bereich, wollen den Service elevaten. Dafür ist KI auch super, weil, wie wir wir gerade gesagt haben, weil die Menschen, die da arbeiten, na, die wollen ja, die brauchen ja auch die Zeit und die Freiheit, die Luft im Kopf, um sich auch wirklich auf die Gäste einzulassen. Und das wollte ich kurz nochmal sagen. Genau. Jetzt habe ich deine Frage vergessen.
Ich auch.
Dann komme ich jetzt mal mit einer Frage nochmal rein. Wenn wir das jetzt nochmal auf die Gästeperspektive ummünzen. Also, was tun wir denn, wenn der Gast das wahrnimmt? Und nimmt er es wahr? Und soll er denn wahrnehmen, dass sich eine KI um ihn, sie gekümmert hat? Oder ist das etwas, wo man sagt, je weniger es auffällt, desto höher ist die Akzeptanz? Also ist bei euren Modellen, dann wird da vorher angesagt, sie sprechen jetzt mit einer künstlichen Intelligenz. Oder ist das etwas, was subtil am Ende irgendwo einfließt? Also na auch mal als Gast, weil nicht jeder ist so technologieoffen, dass er das auch annehmen möchte und ja. Wie ist denn da so der Standard?
Das ist eine super gute Frage. Also erstens ist es reguliert. Ich glaube, ab Sommer muss ist quasi eine KI dazu verpflichtet, sich auch transparent zu machen zu Beginn eines Gesprächs, also zum Beispiel am Telefon. Das bedeutet, da hat man eigentlich gar keine Freiheit, das zu gestalten, ob man jetzt möchte, dass es eine KI, also ne, dass der Gast merkt, ob es eine KI ist oder nicht. So ganz grundsätzlich. Es ist so, dass sich natürlich kein Gast wünscht, mit einer KI zu reden. Also sind wir mal ehrlich. Natürlich will ich lieber mit dem Ulf telefonieren. Oder ne, mit.
Du wärst die Erste.
Oder egal, einfach mit einem Mitarbeiter. Das ist doch viel netter. Aber wenn meine Alternative ist, dass einfach gar niemand dran geht, oder die Alternative ist, dass ich im Fahrstuhlmusik 10 Minuten lang höre, weil ich in der Warteschleife hänge, ja, dann nehme ich doch lieber die KI, vor allem wenn ich einfach nur fragen will, hey, kann ich bei euch am Hotel eigentlich morgen parken, wenn ich ankomme? Und das ist halt genau der Punkt. Also es kommt einfach darauf an. Und die Gäste, die finden das dann auch nicht schlimm, mit einer KI zu telefonieren, wenn sie eine kurze Frage haben, weil ihnen ist ja geholfen. Die freuen sich doch, dass da sofort jemand rangegangen ist. Eventuell haben sie um 2 Uhr nachts angerufen, weil sie aus Amerika anrufen. Und konnten zum Beispiel eine Buchung durchführen. Ist das nicht nice? Müssen nicht irgendwie 6 Stunden später nochmal anrufen. Und das sind halt eben die Vorteile, aber es ist halt nicht entweder oder. Ne? Es ist immer die Permutation von allen Graustufen dazwischen.
Okay. 50 Shades of Grey KI.
Ja.
Wenn wir über das Einführen von KI sprechen, dann machen ja viele Unternehmen, schreien jetzt Digitalisierung und machen dann irgendwie ganz groß was, quasi im Aktionismus, im Blinden. Oder sie sagen erstmal, ja gut, dann machen wir jetzt ChatGPT und machen ein bisschen Marketing. Was wäre denn so eine gute Strategie? Step by Step oder im großen Workshops, Kickoffs mit allen Mitarbeitern oder erstmal sich überlegen, was brauche ich überhaupt? Was wäre denn eine gute Strategie?
Ich glaube tatsächlich, dass so dieser typische Step-by-Step-Einsatz eventuell zu einer Fragmentierung führen kann, die man am Ende gar nicht haben möchte. Also jetzt gerade nehmen wir mal unseren Bereich, den ich natürlich sehr gut auskenne, also im Bereich der Kundenkommunikation. Da ist es so, dass KI inzwischen sehr ganzheitlich geworden ist. Also man kann entweder 5 Tools kaufen, die wahrscheinlich auch alle gleich miteinander reden. Dann habe ich irgendwie 5 Wissensdatenbanken, muss die auch immer pflegen, habe eine Inkonsistenz in der Kommunikation, weil da habe ich vielleicht noch vergessen, den Frühstückspreis zu ändern. Das heißt, am Telefon wird ein anderer gesagt als im Chat auf der Webseite und. Und eigentlich kann man das ganzheitlich lösen. Also eher so mit dem Big Bang in der Kundenkommunikation. Wir können sagen, okay Leute, wisst ihr was? Wir lösen jetzt unser Gästekommunikationsproblem ganzheitlich mit KI. Da gucken wir uns an, was ist die Infrastruktur, die wir brauchen? Was sind die Möglichkeiten, die wir haben? Und wir machen es gleich richtig und groß. Das geht natürlich nicht immer und überall, weil nicht in allen Bereichen ist KI so ganzheitlich. Manchmal ist es halt noch ein Tool. Und deswegen kommt das so ein bisschen darauf an, was man automatisieren möchte oder wo man den Fokus legt. Und eine Sache habe ich vorhin schon gesagt, ganz wichtig ist, vom Problem her zu denken. Also erst einmal zu analysieren, okay, wo sind denn unsere manuellen Prozesse? Wo verlieren wir Zeit? Wo verlieren wir Geld? Wo holpert's immer wieder und kracht es zusammen? Da muss man sich diese Prozesse anschauen und dann erstmal gucken, okay, was gibt's da für Lösungen? Was machen andere? Natürlich recherchieren, neugierig sein und dann eben ausprobieren. Und nicht eben auf den großen Wurf warten, so nach dem Motto, ah, KI ist noch nicht so weit, ich mach's mal in 10 Jahren, ich glaube, dann ist es fertig.
Es wird nicht fertig,
ja, weil das ist einfach eine kontinuierliche Entwicklung und irgendwann springe ich auf den Zug oder halt nicht.
Aber es sollte natürlich so sein, dass wenn ich auf den Zug aufspringe, ich die Mannschaft mitnehmen muss. Und ich glaube, das ist ja auch ein so ein schwieriges Thema. Und in vielen Betrieben sind Menschen ohnehin schon belastet, um nicht zu sagen genervt. Rezeption, Küche, Housekeeping, Service, alle sind im Stress. Überall fehlen irgendwie Leute und so weiter. Und dann kommt man unter Umständen an eine Situation, wo ich jemandem, der eh schon rennt, ein Fahrrad geben will und der sagt, was soll ich denn mit dem scheiß Fahrrad? Jetzt muss ich das auch noch tragen. Ja, also er kommt gar nicht auf die Idee, draufzusteigen und in die Pedale zu treten, sondern er trägt es auf dem Rücken. So, und gerade bei dem Thema KI, wenn dann die Geschäftsführung kommt und sagt, wir stellen jetzt um auf KI, dann erzeugt das Ängste. Und dann kann es auch Situationen geben, wo Mitarbeiter, ich sag mal, bewusst dagegen sind, es ablehnen und so weiter und so fort. Wie nimmt man Teams mit? Was sind da eure Erfahrungen? Wie kriege ich dann das letzten Endes, die Menschen dann sagen, hey, die Idee mit dem Fahrrad ist echt gut. Ich komme jetzt viel schneller von A nach B. Wie macht man das?
Ich glaube, indem man die Mitarbeiter zu Gestaltern macht und nicht zu Ausführern. Ich habe ein sehr gutes Beispiel tatsächlich auch von einem unserer Kunden. Die sind schon letztes Jahr folgendermaßen vorgegangen. Die haben im Management entschieden, das ist eine Hotelkette, wir müssen KI einführen. Wir wissen aber noch nicht so richtig, wo und wie und so, in welchem Bereich. Und haben die Folgendes gemacht. Alle Mitarbeiter haben die Aufforderung bekommen, ihre manuellen und vor allem ihre nervigen Prozesse, wo die auch sagen, boah, schon wieder muss ich da 18 Mal klicken, um den Gast einzuchecken. Oder, boah, ich muss jetzt da in den Kühlraum gehen mit meinem Notizbuch und da aufschreiben, wie viel Kilo Schweinefleisch wir noch haben. All diese Prozesse sollten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufschreiben und erst einmal nur den Prozess, der blöd ist, der nervig ist, der Zeit kostet. Und so haben sie erst einmal gesammelt und haben dann priorisiert und dann eben Projekte draus gemacht. Und ich glaube, das ist eine schöne Möglichkeit, weil die Idee kommt von den Mitarbeitern. Für die soll es ja auch sein. Also außer natürlich, man will rationalisieren, was wir ehrlicherweise sagen müssen, was auch natürlich passieren kann, dass jemand sagt, so, ich will jetzt drei Leute entlassen, was kann ich tun? Fair enough, ne? Also vielleicht erfordert das auch die wirtschaftliche Lage. Aber wenn man jetzt eher so aus der Richtung kommt, dass man sagt, nee, ich will eigentlich meine Mannschaft behalten, aber das wird sich halt was ändern und ihr Job wird sich ändern, dann muss man sie mitgestalten lassen. Ich glaube, dann hat man viel, also am ehesten den Buy-in von allen, als wenn man von oben kommt und sagt, so, mach mal jetzt, macht mal ab heute.
Ja, das stelle ich mir auch schwierig vor. Ich glaube, es ist ja mit jedem neuen Prozess, dass man da tatsächlich die Leute auch mitnimmt, damit sie das dann eben auch leben. Braucht man deswegen auch jemanden, der sich speziell um KI kümmert im Unternehmen? Muss das bei einer Person liegen? Ist das eine Abteilung? Ist das IT oder ist das Marketing? Oder wo ist das am besten aufgehängt?
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man jemand hat, der sich damit zumindest mal so ein bisschen auskennt und auch eben zum Beispiel Statistiken auswerten kann, mit den Zahlen überhaupt mal was anfangen kann oder noch besser, überhaupt mal etwas misst. Na, ich glaube, das ist auch so ein Fehler, den viele machen. Die messen gar nicht, die führen irgendwas ein und dann wird gar nicht evaluiert. Hat das etwas gebracht? Wie viel Zeit haben wir gespart? Wie viel mehr Umsatz haben wir gemacht und so weiter? Das heißt, es braucht natürlich schon jemanden, der da oben drüber sitzt und damit mit optimieren kann. Weil wie ich vorhin ja auch gesagt habe, KI bleibt ja nicht stehen. Das ist ja auch nicht so, dass dann so ein Implementierungsprojekt fertig ist und dann läuft es und dann muss ich nie wieder was machen, sondern na, eventuell gibt es da ein Update, neue Funktionen und dann muss sich halt jemand natürlich im Haus drum kümmern und dieses Projekt einfach immer weiter optimieren und diese Automatisierungsquote einfach immer weiter nach oben treiben.
Also letzten Endes nicht mit Tools anfangen, sondern mit Painpoints, mit Fragen, wo verlieren wir Zeit, wo nerven wir Gäste, wo wiederholen wir uns ständig, wo sind Informationen vielleicht noch unklar und dann durchaus klein starten, um erstmal loszulegen, aber halt ernsthaft mit einer Funktion und auch quasi gemeinsam mit dem Team. Das ist so der Weg letztendlich, wie dann KI wahrscheinlich auch funktioniert, oder?
Ja, ich würde halt tatsächlich sagen, eher also architektonisch tatsächlich groß denken. Also eigentlich schon eine große Vision im Kopf haben, aber in der Implementierung klein starten. Ja. Damit es eben nicht zu diesem Flickenwerk kommt.
Holger, wenn wir jetzt mal 3 Jahre nach vorne springen, wie sieht ein gut geführtes Hotel im Jahr 2029 aus? Aus der Sicht einer KI-Expertin.
Ja, ich glaube, es kommen drei große Veränderungen auf uns zu. Es sind viel mehr, aber ich halte mich jetzt mal, ich beschränke mich mal auf...
die klassische Drei-Antworten-Regel.
Genau,
ne?
Ja, genau. Rhetorisch, na, ihr wisst schon. Also erstens erleben wir einfach diesen Shift der KI-Evolution permanent weiter. Also was will ich damit sagen? Mit dem Release von ChatGPT ist KI generativ geworden. Dann sind wir ins Zeitalter der Generative AI gekommen. KI konnte was generieren, Musik komponieren etc., programmieren. Dann sind wir 2025 in die nächste Ära eingestiegen. Viel leiser, aber war nicht weniger, also kein kleinerer Umbruch damit verbunden. Und zwar die Agentic AI-Ära. Also dass KI in der Lage ist, sehr komplexe Prozesse von Anfang bis Ende durchzuführen, sich den Kontext zu merken, Rückfragen zu stellen, Tools zu benutzen, also sich die richtige Information rauszuholen und dann wirklich komplett einen Prozess bis zum Ende zu führen. Und da befinden wir uns jetzt gerade, also AI-Agents, die wirklich in die Tiefe gehen. Also die uns nicht einfach nur schöne Newsletter-Texte generieren, sondern wo wir wirklich ernsthaft Prozesse automatisieren können. Also ein Beispiel aus der Hotellerie oder auch aus der Gastronomie ist eben die Reservierung. Ja, an sich eigentlich, wenn man so als Mensch denkt, man so, naja, eigentlich gar nicht so ein komplexer Prozess, kann zuweilen aber ein bisschen komplexer sein, wenn ich dann so mehrere Zimmer buche und hier und da und dann habe ich irgendwie noch Sonderwünsche und dann muss ich quasi im Dialog die Buchung fertigstellen bis hin zu wirklich Buchungsabschluss und dann kommt das Ganze im System rein und an den Gast geht die Buchungsbestätigung raus. Das ist so eine klassische agentische Tätigkeit oder Fähigkeit, die jetzt schon bei Hotels im Einsatz ist. Und da gibt es dann unzählige viele andere Beispiele dafür. Und das heißt also, das erleben wir gerade und das wird immer mehr, dass KI einfach zur handelnden Kraft wird. Das bedeutet aber auch, dass wir zum Beispiel mit KI Reisen buchen können. Also das heißt, ich frage irgendwie Claude oder ChatGPT, hey, ich fliege nächste Woche nach San Francisco, bräuchte noch ein Hotel, ich bin irgendwie da und da auf einer Konferenz. Was könnte ich denn, wo könnte ich gut übernachten, was in der Nähe ist und. Dann macht mir KI die Vorschläge und ich kann eventuell direkt in der KI auch buchen. Reden wir schon länger drüber, ist noch nicht so weit. Aber trotzdem ist das ein Umbruch, der gerade stattfindet. Also ein Umbruch in der Distribution. Weil es kommt nämlich ein neuer Kanal dazu, das ist AI.
Und du meinst, wir haben dann bis 2029 das, was wir jetzt haben mit den OTAs, mit Booking und so weiter und so fort, dann quasi über agentische, über KI-bezogene Reisebüros sozusagen.
Nö, das ist dann in ChatGPT.
Das ist dann in ChatGPT
ja.
Drin.
Genau. Komplett. Ja,
also du willst keinen neuen Anbieter geben, sondern das machst du dann über die Google-Geschichte und
genau.
So.
Genau, ja, okay. Genau. Das ist dann da eben direkt drin. Das heißt, ich kann, ne, das ist auch die große Frage gerade, ja, was passiert denn dann mit den OTAs? Sind die dann weg oder sind die immer noch irgendwie der Mittler dazwischen, weil nämlich die KI sich aus Booking.com und so weiter dann die Daten zieht? Ne? Wo zieht die sich denn überhaupt die ganzen Daten her? Ne, große Frage. Wird das vielleicht dann nicht doch das Booking.com und Expedia und so weiter sein? Wissen wir noch nicht, was sich da genau durchsetzen wird, wie Hotels das auch natürlich beeinflussen können, dann dass sie zum Beispiel auch von ChatGPT wirklich empfohlen werden, wenn die Frage gestellt wird, welches Hotel ist besonders familienfreundlich in Oberstdorf und bla.
Ja, und wir sprechen ja auch schnell über Geld. Also wenn ich aus der Hotelsicht schaue, dann ist ein OTA bei mir jemand, der 12, 13, 14, 15% Provision haben will, der direkt Geld kostet. So. Und wir erleben natürlich auch, dass KI-Systeme teurer werden. Also das ist ja, am Anfang war das alles im Grunde wie Free Meal, aber das wissen wir auch, es gibt es nicht in der IT. Es kostet alles Geld, es kostet Energie. Wir gucken inzwischen alle, wo kriegen wir unsere Credits her und so weiter und so fort. Das sind ja durchaus dann auch Geschäftsmodelle. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Google sagt, hey, also wir brauchen keinen OTA dazwischen. Wir holen uns die Daten von den Webseiten. Wir machen bestimmte Vorgaben, wie das sein muss, damit wir es optimal auslesen können. Und dann go for it. Mhm. Also aus OTA-Sicht wäre ich da schon ein bisschen alarmiert.
Sind die, glaube ich, auch, ja. Also Google ist da tatsächlich ein gutes Beispiel gewesen. Die Frage ist, okay, wie machst du jetzt ChatGPT oder Anthropic und sowas? Die sind halt einfach nicht Google. Ne? Die werden wahrscheinlich auf irgendeine Plattform zugreifen müssen. Sind wir so ein bisschen in der technischen Diskussion gelandet. Aber das ist natürlich etwas, was die Distribution sehr, sehr stark verändern wird. Aber ich glaube nicht plötzlich und mit einem großen Bang, sondern das wird graduell passieren. Und ich glaube, das ist vielleicht auch die gute Botschaft oder die positive Botschaft. Man muss jetzt nicht total Angst haben, dass irgendwie die Hotel-Webseite in 3 Jahren tot ist und alle nur noch über ChatGPT und Google Gemini buchen. Das wird einfach ein gradueller Prozess sein. Und ich glaube, da haben die Hoteliers dann auch Zeit genug, sich darauf umzustellen, einzustellen, entsprechend zu optimieren und so weiter.
Aber das ist im Grunde die nächste große Hausaufgabe dann, in diesen Bereichen was zu machen. Ne?
Das ist der nächste große Umbruch, ja, über den auch jetzt schon viele oder alle sprechen. Definitiv. Und der nächste Umbruch, also wir haben gerade über Agentic AI gesprochen. Was ist das nächste? Fragen sich ja ganz viele. Was kommt nach Agentic AI?
Hey, du machst die Antworten, wie die Fragen. Nicht uns angucken.
Physical AI. Also KI kommt, ja, KI kommt in die physische Welt. Momentan ist KI reines Brainwork, ja, kognitives Denken und so weiter. Aber der nächste Schritt ist KI, die sich in Räumen orientieren kann, die lernt, indem man ihr was zeigt, die auch wirklich komplexe Bewegungsabläufe, wie zum Beispiel Spülmaschine einräumen, ausräumen, durchführen kann und so weiter und so fort. Und das ist der nächste große Umbruch. Ich glaube übrigens gerade auch in der Gastronomie, in Küchen, dass mehr Robotics zum Einsatz kommt und eben einfach viele Tätigkeiten tatsächlich einer Maschine übergeben werden.
Glaubst du da auch an die humanoiden Roboter oder glaubst du eher, das wird nicht so aussehen, wie wir es in Captain Future mal gesehen haben?
Also die Sache ist, die Herausforderung bei humanoiden Robotern ist, dass sie halt auch creepy aussehen können. Das nennt man das Uncanny Valley, dass wenn KI oder Maschinen den Menschen zu ähnlich sind oder aussehen, dass man die dann ablehnt, weil das irgendwie einfach ja creepy ist. Aber auf der anderen Seite habe ich letztens so eine krasse Statistik gesehen. Und zwar waren nebeneinander gestellt einmal, also zwei Graphen, auf der einen Seite der Verkauf, also die Sales Units von Autos über die letzten 200 Jahre. Und daneben derselbe Graph mit dem Verkauf von humanoiden Robotern. Und dann natürlich so eine, also in die Zukunft Projection. Und das ist genau die gleiche Kurve. Genau gleich. Ich glaube, wir werden tatsächlich, also ich glaube, Roboter werden in der Tat humanoid werden und ich glaube auch, dass wir in 5 bis 10 Jahren, wenn wir rausgehen, uns einfach Roboter begegnen werden, die die Straße reinigen, die die Einkäufe jemandem hinterhertragen und so weiter. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir zu Hause Roboter einsetzen werden. Und das ist der große Markt, B2C, ist der Haushaltsroboter, da wollen sie alle rein. Das ist ein Riesenmarkt, abgesehen natürlich von der Industrie. Aber gerade für humanoide Roboter ist das wirklich der Haushaltsroboter, der zu Hause putzt, der zu Hause aufräumt, der keine Ahnung was macht, vielleicht irgendwann kocht, I don't know. Aber das ist das große Ding.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob der wirklich humanoid aussieht. Also ich habe auch meinen Roboter, der heißt Sean, ja, wie Sean das Schaf, weil der mäht den Rasen. So, und der ist super genauso, wie er ist. Der hat vorne 2 Räder und hinten 1. Und der kommt da wunderbar hin. Der muss sich nicht bücken und nix. Der braucht viel weniger Motoren, als wenn er jetzt irgendwie Arme und Beine hätte. Und das wäre vielleicht wirklich auch eine Sache für eine coole Wette. Ich glaube auch nicht, dass man in der Küche unbedingt noch Leute braucht, die nur 2 Arme und 2 Beine haben. Mhm. Ja, also wie oft sagte Daniel, ich hätte jetzt gerne noch einen 3. Arm oder einen 4., ja, wenn er am Kochen ist, weil er dann mehr machen kann. Und das wäre dann aber nicht mehr humanoid. Das sähe dann eher aus wie Daniel als Tintenfisch. Ja, also quasi der Octocammer.
Ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Das
also habe ich häufig schon von geträumt.
Ja.
Nun muss man sagen, unsere Welt ist ja auf Menschen gemünzt, genormt. Wir haben 2 Arme und 2 Beine im normalen Fall. Das heißt, auch unsere ganze Umwelt funktioniert so. Und die Sache ist natürlich bei einem hochspezialisierten Roboter, wie zum Beispiel Mähroboter oder Staubsaugroboter, die können genau diese eine Aufgabe und nicht viel mehr. Und wenn sie eine Treppe steigen müssen, so wie bei mir zu Hause, ich habe ein Split-Level-Haus, wir müssen jedes Mal diese Maschine nehmen und irgendwo anders hinsetzen. Das mache ich mit 2 Armen und 2 Händen. Ja. Und daher glaube ich schon, dass wir auch humanoide Roboter einsetzen werden. Sie werden spezialisierter sein für gewisse Aufgaben. Wenn ich an die Küche denke, dann müssen säureresistent sein, hitzeresistent, dürfen nicht schnell ausrutschen und so weiter. glaube ich schon, dass das auch funktioniert. Welche Frage ich mir bei diesem ganzen Thema dann stelle, wenn ich weiß, jetzt steht da eine Maschine und hat mir mein Essen zusammen gemacht und hat vielleicht sogar von einem tollen Koch wie mir gelernt, wie das funktioniert, bin ich bereit, für dieses Essen das gleiche Geld zu bezahlen?
Aber denk's doch mal anders. Also vielleicht hast du es ja gekocht, aber alle Zuarbeiten sind von einem Roboter passiert. Und du hast aber immer noch das Essen gekocht.
Also Gemüse geschnippelt hat der Gerät.
Richtig, der Gerät, genau.
Ja, es ist spannend, ne? Und das ist natürlich genau die Diskussion, die wir hier führen wollen. Also in 3 Jahren ist das vielleicht noch nicht so weit, aber ich gebe dir absolut recht mit deinem Zeithorizont, die nächsten 10 bis 15 Jahre. Ich denke auch, der Himmel wird deutlich voller werden. Wir werden viel mehr Flugdrohnen draußen haben. Mhm. Da muss hier kein großer Transporter mehr durch die engen Straßen fahren und alles verstopfen, sondern es wird alles deutlich mehr noch autonomer werden.
Ja, aber auch die Flugdrohnen werden nicht aussehen wie fliegende Humanoide, sondern das werden Quadrocopter oder sonst was sein mit ein paar Rotoren und fertig. Also die sehen nicht aus wie Carson vom Dach. Ja, mit so einem Humanoiden, wo so ein Propeller am Po ist. Also was, also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ja. Aber sehr witzige Vorstellung, wenn der so Daniel-Form hätte, ja, so. So ein bisschen Beluga-Style. Aber
ein bisschen,
ja.
Shredded, bitte.
Ja, genau.
Aber darf ich dich kurz was fragen, Ulf? Hast du deinem Sean Augen aufgeklebt?
Sean hat Augen. Sean ist eine LiDAR-Technologie, also mit so einer Kamera, ja. Und Sean schreibt sehr witzige Nachrichten, ja. Sean schreibt, ich bin runtergefallen. Ja, ich habe mich total beömmelt. Ja, und mit Sean kannst du auch sprechen. Also ich kann jetzt in Berlin, wenn ich jetzt hier bin bei dir, kann ich nachher den Sean losschicken. Und dann sehe ich über Seans Kamera, welche meiner Mitarbeiter gerade auf der Terrasse sitzen. Und dann kann ich ihnen sagen, Freunde, Pause ist vorbei. Ja, kann ich
sagt
machen.
Sagt Sean das dann? Sean
sagt das dann mit so einer komischen Roboterstimme. Ja, oder Sean sagt, guten Appetit. Ja, oder Sean sagt,
auch hasta la vista.
Du saßt doch vor einer Stunde schon hier. Ja, also ich kann damit machen, was wir, total witzig. Und ich finde Sean echt, also du merkst, ich mag den. Ja.
Mhm. Aber du hast ihn auch ein bisschen vermenschlicht.
Ja, klar, natürlich. Also das tun wir, glaube ich, schon auch. Ja, aber ich finde, weißt du, ist jetzt wirklich R2-D2 cooler als C-3PO? R2-D2 ist der humanoide Roboter in Star Wars, C-3PO ist es nicht. Wen magst du mehr?
Anders. C-3PO ist der Goldene.
Stimmt, richtig. Siehst du, also das ist mal wieder das Thema humanoide Vergesslichkeit. Ja. Also wer ist uns lieber, C-3PO oder R2-D2?
Oh, ich mag die beide voll. Das ist.
Die gehören auch zusammen.
Das, so eine Frage kannst du nicht stellen. Ist unfair.
Ja, das ist. Da können wir uns nicht entscheiden, als alte Science-Fiction-Fans. Ja, aber ich denke auch, also das Thema Robotik wird weitergehen und ich glaube, wir werden sie zum Teil sehr spezialisiert haben, ja, die Roboter, und zum anderen Teil eben humanoid, weil man muss sagen, unsere Welt ist eben auf uns getrimmt und wir können durch unsere Form, unsere biologische Bauweise sehr viele Dinge erledigen. Ne, dass eben eine Spezialmaschine nicht kann. Eine Rohrzange ist eine Rohrzange. Da kann ich vielleicht noch eine Flasche Bier mit aufmachen, aber sonst nicht viel mehr.
Du kannst sie auch werfen.
Ja, genau. Du kannst sie fangen mit Glück. Aber ihr wisst, was ich sagen will. Also das ist, ich glaube schon, dass wir auch humanoide Roboter überall haben werden. Die Frage ist natürlich auch wieder, will ich das? Wie fühlt sich das an? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin in einem 5-Sterne-Hotel. Dann ist vielleicht der humanoide Roboter, der sich in mein Auto setzt und in die Tiefgarage fährt, weil er ganz genau weiß, er kann jedes Auto bewegen und er weiß genau, wie er mit welchem Auto in die Tiefgarage fahren muss. Aber mein Essen serviert bekommen möchte ich dann doch von einem echten Menschen, mit einem freundlichen Blick dabei, einer schönen Bemerkung, was auch immer. Und so muss man eben genau abwägen, wo setze ich welche Ressource genau auch ein.
Aber all das, was wir jetzt diskutieren, ist doch etwas, wo du große Einheiten brauchst, wo du finanzstarke Leute brauchst. Also wenn du jetzt sogar noch von diesem humanoiden Roboter denkst, der dein Auto einparkt, ja, ich würde eher sagen, ich hätte gerne, keine Ahnung, 4 so kleine Dinger, die unter die Reifen fahren und die bewegen dann das wie so eine Art selbstfahrende Plattform in der Tiefgarage hin und her, müssen gar nicht ins Auto reinhocken.
Du denkst, nicht klar, das Auto kann doch selber parken.
Okay, alles klar. Also das Auto kann selber parken. Wir machen einfach Override-Technologie top. Also Kit. Ja, Dankeschön. aber all diese Dinge erfordern ja Kapital. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen und sagen, diese große Welt, weißt du, und dann habe ich so ein kleines Hotel im Kopf, irgendwie Familienbetrieb, dritte Generation, ja, Hans und Heidrun von mir aus, ja, beide Anfang 60, haben sich im Grunde fast bucklig geschuftet die letzten Jahre, kommen gerade so über die Runden, haben Corona überstanden, haben während der Corona-Zeit ihre Mitarbeiter besser bezahlt, als es jetzt nur über das Kurzarbeitergeld gewesen wäre. Die haben nicht mehr eine Million auf Seite, um nochmal zu investieren, sondern die kommen gerade so über die Runden. Mhm. Was ist mit diesen Betrieben? Kann für die KI eine Chance sein oder kann für die dann KI so der letzte Tropfen sein, wo dann am Ende des Tages die großen Ketten alles übernehmen? Wo dann, keine Ahnung, Motel One kommt und Hilton und wie sie alle heißen, die ja auch alle ihre Berechtigung haben, aber die ja auch den Markt quasi gewinnen wollen. So, was machen wir mit diesen kleinen Familienbetrieben? Haben die eine Chance oder eher nicht?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt so ein bisschen auf den Einsatzbereich an, aber was wir jetzt heute schon zum Beispiel bei uns sehen, wir haben eine Verteilung von ungefähr 60-40 Ketten und Individualhotels und viele wirklich auch kleine Häuser, also diese 20-Zimmer-Hotels in Südtirol, ne, genau die, die du beschreibst, gerade die sind gerade extrem auf der Suche und haben den Bedarf, KI zu nutzen, weil sie eben seit Jahren auf dem Zahnfleisch gehen. Weil sie seit Jahren, wie du schon sagst, gerade so knapp über die Runden kommen, weil in der Nacht, wenn ein Gast anruft, klingelt das Handy vom Besitzer, der wird aufgeweckt, geht dran, ah, okay, Fehlalarm. Ne? Kennen alles die Realität von ganz vielen Individualhotels, die noch in Familien, also die noch Familien geführt sind oder die Familien geführt sind. Und gerade da kann genau sowas kann KI so gut abnehmen, um eben wieder einfach mehr Zeit, mehr Raum, mehr Luft zu haben eben für die anderen Dinge. Und ich glaube tatsächlich, dass nicht, und das ist übrigens die Hypothese auch bei Software gewesen, ja, die großen Ketten werden von den tollen Software-Tools profitieren. CRM kann sich ja kein kleines Hotel leisten. Was ist passiert? Es gibt CRM-Tools, die sich genau auf kleine Hotels spezialisiert haben. Ja, die haben da nicht den Umfang von einem Sendine, aber sie haben eben genau den Funktionsumfang, den halt ein kleines Hotel braucht und sind entsprechend günstiger. Und genau diese Diversifizierung wird das auch in KI-Anwendungen geben. Es wird KI-Anwendungen fürs kleine Budget geben. Es wird die großen Lösungen für großes Budget, für die Ketten geben. Und von daher bin ich da tatsächlich sehr, sehr positiv. Ich glaube, dass KI gerade auch den Kleinen sehr helfen kann.
Und habt ihr diese Erfahrungen auch quer durch alle Altersklassen? Also ist es egal, ob dann, um bei unserem Hans und Heidrun Beispiel nochmal zu bleiben, ob dann nun quasi deren Tochter oder deren Sohn schon mitmacht? Oder ist das, würde ich sagen, ein Punkt, wo ihr sagt, okay, da müssen wir tatsächlich so ein bisschen auch Aufklärungsarbeit leisten bei Inhabern, die vielleicht nicht Gen Z sind, die nicht Gen X sind, sondern die vielleicht noch aus dem Millennial- oder Boomer-Umfeld kommen?
Ja, also unserer Erfahrung nach ist es schon einfacher, so die Implementierung von solchen Projekten, wenn da jetzt wirklich auch einfach, ich sag mal, jüngere oder technologieaffinere Menschen so ein Projekt leiten können. Aber die Antwort ist tatsächlich auf deine Frage, es kommt aufs Problem an und auf den Schmerz. Weil wenn man zum Beispiel ein Hotel hat, wo einfach pausenlos das Telefon klingelt und einfach, keine Ahnung, 30-40% der Anrufe gehen verloren, damit auch Buchungsanfragen und. Da ist der Schmerz bei manchen so hoch, dass die sagen, scheiß drauf, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen, egal ob ich Bock habe oder nicht.
Es ist ja auch Hans und Heidruns Ansinnen, ihren Betrieb noch weiterzuführen, im besten Falle an jemanden zu übergeben. Und da muss man sich einfach auch mit der modernen Technologie auseinandersetzen. Das haben sie vor 15, 20 Jahren ja auch schon gemacht, wie du sagst, wenn sie ihr Warenwirtschaftssystem eingeführt haben, rechnet ja heute auch kaum noch einer mit Excel, auch wenn es das immer noch gibt und auch gerade in der kleinen Gastrobranche. Aber es gehört eben auch einfach mit dazu und ich denke, da der Druck wird irgendwann groß genug sein, um auch hier Veränderungen anzustreben. Die Frage ist natürlich, welcher Mensch bleibt auch nachher auf der Strecke, ne? Und wie lange gehe ich einen gewissen Weg noch mit? Siehst du da irgendwie Prognosen, wo man sagt, wer wird sich in Zukunft ganz schwer tun, zu überleben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir tatsächlich auch regelmäßig hier stelle. Das ist tatsächlich einfach etwas, was uns, glaube ich, als Gesellschaft noch sehr beschäftigen wird. Weil ich will hier jetzt tatsächlich auch nichts schönreden und so tun, sondern nach dem Motto, ja, das wird schon alles ganz toll und Hotels wird es natürlich immer geben. Na, ist ja auch so, dass da die positive Botschaft, die Hotellerie, das Reisen gehört zum Teil, also gehört zu den Atomen, zur physischen Welt. Wir Menschen werden immer reisen, wir werden immer woanders übernachten, wir werden immer essen. Und das ist nichts, was man digitalisieren kann. Also das Produkt, Kernprodukt an sich. Das heißt, Hotellerie wird es immer geben. Sie sind nicht so, also die Hotellerie ist nicht so existenziell bedroht wie zum Beispiel gerade Rechtsanwälte, ne? Also dieser Bereich und alles, was ja mit Intelligenz zu tun hat, also mit reiner Intelligenz, ist ja teilweise gerade richtig existenziell bedroht. Viele Anwälte fragen sich, okay, gibt's uns eigentlich noch in 10 Jahren oder macht das alles eine KI? Diese Frage müssen sich Hotels nicht stellen und Restaurants auch nicht. Und das ist eigentlich cool, ne? Das ist eigentlich richtig cool. Aber es ist ja schon so, dass wir einfach gerade einen riesigen technologischen Sprung erlebt haben und eine ganz, ganz große Umstellung und also fast schon, also viele Umbrüche auch noch vor uns haben. Das bedeutet, es werden definitiv Jobs wegfallen. Ja, was machen dann die ganzen Anwälte, die nicht mehr gebraucht werden? Was machen die dann? Arbeiten die dann alle im Hotel? Arbeiten die im Krankenhaus? Keine Ahnung. I don't know. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß aber ziemlich sicher, werden sehr viele Anwälte, Übersetzer und, teilweise jetzt schon, irgendwann einfach keinen Job mehr haben. Und es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es gibt Industrien, die eigentlich fast schon profitieren. Ich würde sagen, Hotellerie und Gastronomie profitieren eigentlich von dieser KI-Revolution. Aber andere gibt's einfach irgendwann mal nicht mehr.
Ja, und es ist natürlich aber auch so, dass dann diese Anwälte, die nicht mehr als Anwälte gebraucht werden, unter Umständen nicht mehr reisen, weil sie nicht mehr das Geld haben, um zu reisen. Mhm. Sie haben nicht mehr das Geld, um, keine Ahnung, für 165 Euro beim Franzosen auf dem Kudamm zu essen pro Person, weil sie einfach nicht mehr diesen Job haben. Und das ist ja schon dann auch eine ethische Frage. Ja. Darf man KI in der Geschwindigkeit, in der wir diesen technologischen Wandel jetzt erleben, ungebremst laufen lassen? Oder müssen wir im Sinne der Menschlichkeit KI ein Stück weit einbremsen? Oder wäre das total gefährlich? Weil wenn wir das machen, als Deutsche, als Europäer, die Chinesen, die Amerikaner machen es vielleicht garantiert nicht, überholen uns dann links und rechts und wir stehen am Ende da, wie die Deppen aus dem Neandertal.
Natürlich.
Also was hast du da für eine Antwort auf diese Dinge?
Technologischen Fortschritt kann man nicht bremsen. Es geht einfach nicht. Es ist auch nicht möglich übrigens. Wir können ja als Deutschland, also
sehr gute Antwort,
nicht sagen, so, wir hören jetzt auf mit KI. Geht ja halt nicht. Ja. Ach so. Die Frage ist aber schon, besteuern wir wirklich weiterhin Arbeit, wenn jetzt Arbeit von KI gemacht wird, und zwar immer mehr? Oder besteuern wir vielleicht als Staat etwas anderes? I don't know. Grundbesitz, weiß ich, irgendwas. Ich glaube tatsächlich, dass unser gesamtes Steuersystem umgewälzt werden muss. Nicht in 5 Jahren, nicht in 10 Jahren, aber ich vermute in 30 bis 50 Jahren. Weil wenn wir tatsächlich irgendwann mal dort da ankommen, dass ganz viel Arbeit von Technologie übernommen wird, vielleicht kommen wir sogar dahin, dass, keine Ahnung, völlig autonom Häuser gebaut werden. Das also gibt ja verrückte Utopien oder Dystopien auch, wie diese Welt aussehen könnte, wenn Robotics, wenn AI uns eigentlich sofort jeden Wunsch erfüllen könnte. Ich meine, bei Star Trek, ne? Ja. Ich wünsche mir was, ich brauche einen Kaffee, du sitzt, ist der Kaffee da. So. Ja. Vielleicht ist das irgendwann mal tatsächlich möglich, I don't know. Aber wie finanziert sich dann alles? Wie ist das ganze Umlagesystem? Ich glaube, wir stehen da tatsächlich vor ganz, ganz, ganz großen Veränderungen. Ich weiß nicht, ob wir sie noch miterleben werden, aber ich glaube, unsere Kinder und ganz sicher unsere Enkelkinder auf jeden Fall.
Ja, da gibt's ganz spannende Thesen über das Thema, wie Arbeit, wie Wertschöpfung entsteht. Wenn die KI und Roboter dir alles abnehmen, welchen Sinn hat dann noch dein eigenes Tun, wenn man jetzt dann schon hört, dass in den Gigafactories dann wirklich auch die humanoiden Roboter stehen und die Autos zusammenbauen, da eigentlich keiner mehr gebraucht wird. Was passiert damit alles? Also da ist noch ganz viel mit dem wir uns wirklich auch beschäftigen müssen. Und wir stehen da wirklich noch am Anfang. Wir freuen uns, wenn wir irgendwie eine Textnachricht sauber verfassen können über eine KI und sagen, hier, fast forward. Und aber in 20 Jahren wird die Welt doch definitiv anders aussehen.
Ich glaube tatsächlich nicht, dass es 20 Jahre sind, auch nicht die 30 bis 50. Ich glaube, das geht viel, viel schneller.
Ja.
Also du hast jetzt vorhin gesagt, ihr seid einer der ersten gewesen, der mit KI angefangen hat. Das war 2019. Ja, das sind jetzt 7 Jahre. So, und in der Zeit hat sich KI so unfassbar weiterentwickelt. Wir erleben alle, was angekündigt ist im Bereich von humanoiden Robotern für industrielle Fertigungsprozesse. Wir erleben alle, wie viel Alltag KI schon bei uns geworden ist. Und wir erleben ja auch, wie viele politische Fragen wir momentan haben, wo wir keine wirklichen Antworten drauf haben. Von Personalkosten über Betreuungsschlüssel, über Staatsfinanzen, Gerechtigkeit, Steuern und so weiter und so fort. Und ich glaube nicht, dass wir 30 Jahre Zeit haben, um darauf Antworten zu finden. Vielleicht müssen wir die KI fragen, die dafür ein Modell entwickeln könnte. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube tatsächlich, dass das schneller gehen muss. Und dass es wichtig ist, dass wir dafür einfach auch im Austausch bleiben, dass wir miteinander reden. Und genau das haben wir heute gemacht. Und das fand ich wirklich ganz, ganz klasse. Das ist eine ganz, ganz tolle Episode geworden, die wir jetzt haben. Aber natürlich bekommst auch du von uns noch die traditionelle 24-Stunden-Frage. Und die ist sehr menschlich. Ja, du dürftest also für 24 Stunden mit jedem Menschen auf der Welt tauschen. Du dürftest in dessen Namen handeln und wandeln, schalten und walten, was auch immer du möchtest. Du kannst das Ganze heute tun, in der Vergangenheit, in der Zukunft, ist vollkommen egal. Holger, wer wärst du? Und was würdest du machen, wenn du für 24 Stunden diese Superpower hättest?
Okay, ich muss kurz nachdenken.
Das machen fast alle bei uns. Aber wir hatten schon die witzigsten Antworten. Also wir hatten Menschen, die ihre eigenen Ehepartner sein wollten. Wir hatten andere Menschen, war nicht auch krass, ja. Wir hatten andere Menschen, die Bundestrainer sein wollten, amerikanische oder russische Präsidenten, name it, ja. Wir hatten Leute, die quasi mal Rockstar sein wollten. Und wir hatten neulich einen, der sagte, ich bleib einfach ich. War auch sehr, sehr witzig, ja. Und deswegen, wir haben wirklich in 76 Folgen fast noch nie zweimal die gleiche Antwort gehabt. Also außer Putin, ja, das ist so die Top-Antwort bislang immer noch.
Auch interessant.
Aber wer wärst du?
Also danke, dass du mir Zeit zum Nachdenken gegeben hast. Ich wäre, glaube ich, tatsächlich gerne für 24 Stunden Sam Altman. Weil ich finde das, ich würde so gerne einen Einblick haben, was der denkt, wie er über Zukunft nachdenkt. Also abgesehen von seinen Interviews, die er gibt und so weiter. Sondern wirklich mal in dieses Brain, in dieses visionäre Brain, in seine Realität mal eintauchen für 24 Stunden. Das fände ich cool.
Und wärst du dabei dann völlig analog oder hättest du noch so eine kleine KI in der Tasche, die dich unterstützt? Was glaubst du, wie ist er denn unterwegs?
Ich vermute, der hat eine KI in der Tasche. Davon gehe ich jetzt mal aus.
Würdest du die dann auch nutzen?
Ja, klar.
Gucken, was High-End-KI macht. Ne? Ja, spannend. Spannendes Thema. Also ich wüsste gar nicht, wer ich jetzt in diesem Zusammenhang sein wollen würde. Ich glaube, Leonardo da Vinci.
Oh, auch gut.
Und ihn mit dem Thema KI konfrontieren. Nun wirklich der Meister der visionären Themen. Ich glaube, das war nicht mal in seiner Vorstellung möglich.
Auch richtig gute Antwort, ja.
Es wird in der Tat philosophisch, Freunde der Nacht. Und an der Stelle würde ich sagen, biegen wir auf die Zielgerade ein. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Olga, für dieses sehr, sehr coole Gespräch, für diesen Einblick, für diesen Ausflug in die Zukunft, für diesen Überblick über die Gegenwart, was heute schon geht. Ich glaube, dass du heute vielen Menschen Angst genommen hast. Du hast vielen Menschen Mut gemacht. Du hast, glaube ich, uns alle inspiriert. Und genau dafür ist einfach Tisch für drei auch da. Neben all dieser genussverliebten Schlemmerei, für die Daniel und ich natürlich auch immer stehen. Ja, also da sind wir ja sehr humanoid geprägt, alle beide mit einem unersättlichen Appetit auf Leckeres, aber auch eben auf Neues. Und genau dafür steht Tisch für drei eben auch. Und wenn euch da draußen das Gespräch gefallen hat, dann abonniert den Kanal, verpasst nichts. Es gibt immer wieder spannende Leute hier, von eben Günther Jauch über Johann Lafer bis Olga Häuser. Und genau in der Reihenfolge, glaube ich, würde mich freuen, wenn ihr uns in Erinnerung behaltet und beim nächsten wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Tisch für drei. Wir legen los. Vielen, vielen Dank und einen schönen Tag.
Ach, danke euch, das war richtig schön.